Noch ein Wort zu Psalm 78, wo ich sagte, Beat Weber sieht das als, Zentrum vom dritten Buch und auch vom ganzen Psalter. Ihr wisst ja, dass die masoretischen Abschreiber, die israelitischen Abschreiber, die die besten Kodizes kopiert haben, die heute noch im Gebrauch sind, also der Kodex Leningradensis, also Leningrad oder Petersburg hieß das ja früher, oder auch der Codex Aleppo, die haben die Verse von jedem Buch gezählt und dann den mittleren Vers benannt und die Stelle, wo die Mitte ist. Und die liegt tatsächlich allein von den Versen her im Psalm 78. Es ist also interessant, dass dieser lange Geschichtspsalm von Asaf, dass der von dem Gesamtwerk des Psalters in der Mitte ist. Und von daher ist das etwas, was für Beat Weber sprechen würde. Sozusagen, dass wenn er dann aus anderen Gründen denkt, das ist ein sehr wichtiger Psalm. Aber anderes ist auch bemerkenswert für David, weil das im dritten Buch eben der eine von David ist. Damit verlassen wir das vierte, und gehen zum vierten Buch. Das dritte Buch verlassen wir und gehen zum vierten. Und das hat auch 17. Psalmen. Also man hat im dritten Buch 17 und im vierten Buch 17. Man merkt, das sind sozusagen die kleineren. Also wenn man bedenkt, das erste hat ja 41 oder vielleicht 40 und das zweite hat vielleicht 30 und das letzte hat 43 oder 44, je nachdem, ob man auch 114 und 15 zusammenzählt. Dann sind die 17. Zweimal 17 wären 34, das wäre gerade mal so ein Buch gewesen. Aber das ist halt vom Aufbau Absicht. Und man hat in dem dritten Buch sozusagen auch die zentrale Katastrophe. Das Land geht verloren, Jerusalem wird zerstört, die Königskrone fällt runter und es ist das Gebet, dass Gott sich wieder erbarmen möge. Man hat dann in Psalm 90 hat man auf einmal das Gebet des Mose, des Mannes Gottes. Man hat also in Psalm 89 am Ende die Bitte, dass Gott seine Gnade wieder zuwenden möge. Und am Ende sozusagen wie ein Dennoch des Glaubens, trotz dem, dass er sagt, oh Herr, es scheint alles völlig anders zu laufen, als du es verheißen hast. Aber am Ende kommt dann doch, gelobt sei der Herr ewiglich, Amen, Amen. Ich finde das so schön sozusagen. Wie rangeklatscht an den Psalm jetzt noch einmal das. Und das vierte Buch fängt an mit Mose. Und jetzt hört euch das mal an, wie das anfängt, so von der Stimmung her. Ja. Erstmal wird er nicht einfach Mose genannt, sondern ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes. Ja, das ist ja schon mal eine Aussage. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das lese ich natürlich auch gerne vor bei Beerdigung. Also das, was folgt, ne? Da merkt man, das ist halt, das ist halt völlig andere Dimension, ja. Hier stehst du einer Person gegenüber. Mose als Mann Gottes kennt ihn. Und er betet. Es ist ein Gebet von Mose. Und dann lese ich jetzt nicht den ganzen Psalm, und dann lese ich aber mal sozusagen die Stimmung. Denn 1000 Jahre sind vor dir, Vers 4, wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Du lässest sie dahinfahren wie ein Strom, sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Also die Menschen. Er lässt sie praktisch die Menschen sind wie Eintagsfliegen oder wie Eintagsblumen, die morgens aufsprossen und abends sind die schon weg. Und im Vergleich dazu ist Gott, ja, unsere Zuflucht für und für. Und dann sagt er in Vers 7, das macht dein Zorn, dass wir so vergehen und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Und dann führt er das auch ein bisschen aus. Und dass wir als Menschen 70 Jahre oder 80 Jahre haben und so weiter. Dann sagt er Vers 11, wer glaubt aber, dass du so sehr zürnest Und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Aber jetzt kommt ein Part, wo er die Ewigkeit Gottes vor Augen stellt, dann die Vergänglichkeit des Menschen im Kontrast zur Ewigkeit Gottes. Gott aber ist gleichzeitig eine Zuflucht. Für die Menschen, die sich Gott zuwenden, ist er eine Zuflucht. Auch wenn Gott zürnt über unsere Sünden, aber Menschen können zu ihm kommen. Und das macht Mose. Am Ende dieses Psalms 90 geht Mose in den Modus der Fürbitte. Er wendet sich diesem Gott zu, von dem er weiß, dass er sehr zürnen kann, aber er weiß auch, dass er sehr gnädig sein kann. Und als Beter, das ist ja ein Gebet, und als Beter wendet sich Mose Gott zu. Er hat Gott vor Augen gestellt, dass er weiß, dass wir ganz kurz hier sind, praktisch wie Eintagsfliegen oder wie Eintagsblumen. Und dass wir das sind, weil unsere Sünde uns fertig macht, dass wir uns wegen unserer Sünde selber zerstören. Und deswegen brauchen wir von diesem ewigen Gott, brauchen wir die Zuflucht, dass wir seine Gnade erleben und nicht seinen Zorn. Dass er uns zwar sterben lässt, aber dass er eben auch sagt, kommt wieder, Menschenkinder. Dass er uns die Tür öffnet, dass wir bei ihm Zuflucht finden. Und er sagt, Herr, Vers 13, folgende. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Ja, erinnert ihr euch an Psalm 79, wo Asaf prophetisch sieht, wie das Blut der Knechte Gottes vergossen wird, die Stadt Gottes zerstört wird, der Tempel zerstört wird und sie sind total preisgegeben. Und jetzt kommen wir hier ins vierte Buch und das Erste, was passiert ist, ein Mann steht hier auf, der schon lange nicht mehr da war. Ein Mann Jahrhunderte vor David und Jahrhunderte vor Saul und Jahrhunderte vor Salomo und was auch immer, Asaf und Heman und so weiter, der steht auf einmal als Beter, als Fürbitter da und betet um Gnade. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Ist das nicht cool? Also am Morgen möchte uns Gott mit Gnade abfüllen. Dann haben wir genug für den Tag und dann geht das so, das ganze Leben sozusagen ist ein Leben unter diesem Segen Gottes. Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Merkt ihr, was hier passiert? Du hast im dritten Buch so die Katastrophen überschlagen sich und alles Mögliche geht verloren. Und jetzt kommt Gott, der durch seinen Knecht Mose dieses Gebet geschenkt hat, es ist aufgeschrieben und wird an dieser Stelle im Psalter platziert. Und hier tritt Mose als Mann Gottes in Form dieses Gebets, als einer, der Fürbitte tut, vor unsere Augen. Und er betet, dass Gott sich wieder gnädig zuwenden möge, und zwar früh am Morgen, sodass der Tag von seiner Gnade abgefüllt ist, heute und morgen und übermorgen und das ganze Leben. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden, zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wolltest du fördern. Ich möchte mal am liebsten noch einen Amen hinterher sagen, das ist sie aber nicht. Das kann man sich mental dazu denken. Ist das nicht schön? Und dann hast du auf einmal, hast du den Mose, der hier aus dem Nichts auftaucht. Völlig anachronistisch, ja? Taucht er auf einmal auf. Du hast in Psalm 1 hast du die Tora und da wird ganz stark an die Tora Gottes durch Mose gedacht worden sein. Jetzt auf einmal hast du die Katastrophe im dritten Buch und im vierten Buch steht auf einmal der Mose in Form dieses Gebetes da und der weiß vom Zorn Gottes und der weiß von unseren Sünden und der weiß, dass der Mensch vergeht und vielleicht 70 Jahre alt wird, vielleicht 80. Mose wurde 120, Leute. Und dann hat Gott ihn noch selber begraben. Und dann gab es einen Disput mit dem Satan um den Leichnam des Mose. Wahrscheinlich, weil Gott eine Ausnahme machen wollte. Und das Ende vom Lied war, Mose ist zwar gestorben, Elia ging lebendig in den Himmel, aber Mose kriegte auch einen Herrlichkeitsleib außer der Reihe. Und Mose und Elia tauchten auf dem Berg der Verklärung auf. Ich glaube, das ist der Grund, warum das im Judasbrief erwähnt wurde. Die Kirche wusste das, welche Leute da auf dem Berg der Verklärung waren. Das war die Frage, wie war das möglich? Ja? Und Mose ist eine besondere Gestalt, ja. Mose ist eine besondere Gestalt. Der im Neuen Testament wird er der Ewigkeit schon zugeordnet, ähnlich wie Abraham, Isaac und Jakob, wo ja Jesus sagt, wenn Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaac und Jakobs, das bedeutet, ihm leben sie alle. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Und so hat er aus der Tora, welche die Sadduzäer anerkannt haben, die Auferstehungshoffnung begründet. Und das heißt, diese Patriarchen, und hier würde ich jetzt Mose anhängen, sozusagen wegen dieser benannten Sachen, ist was Besonderes. Jetzt ist es Interessante, dass wenn man sich dieses vierte Buch anguckt, das ja nur 17 hat, dann hat man das Gebet des Mose, ja, im Psalm 90, und dann hat man in 93 bis 99 nicht alle diese Psalmen enthalten, das aber die meisten enthalten die Aussage, der Herr ist König. Das sind die sogenannten Jahwe-Königspsalmen, so werden die genannt. Nicht alle, aber die meisten von denen enthalten das, wenn ihr lest, wenn irgendwo steht, der Herr ist König, und dieses, der Herr ist König, Adonai Malach im Hebräischen, wenn das ein Mensch wäre, zum Beispiel Jehu ist König geworden, als Jehu seine Revolution machte, weil er gesalbt worden war zum König von dem einen Abgesandten. Und dann sehen die eine extra Kammer und er schüttet das heilige Öl auf ihn und sagt ihm seinen Auftrag. Und dann rennt dieser Typ weg und dann fragen die, was war da jetzt los? Und dann sagt er, ihr kennt ja den Mann und sein Geschwätz. Und dann sagen die anderen von den Offizieren jetzt, nee, Butter bei den Fische, ja, was war jetzt los? Und dann hat er nur gesagt, was der ihm gesagt hat, und dann haben die gesagt, Jehu ist König, ja, und dann haben diese Kollegen, die Mitoffiziere, haben einfach rebelliert, ja, und dann ist Malach Jehu, oder Jehu Malach, ist König geworden, und die haben ihn dann ausgerufen, also ähnlich wie Palmsonntag in Jerusalem, das ist kopiert nach Jehu, dann wurde der in den Königebüchern als König ausgerufen und das war ein Typ, der war bekannt, ja. Den konnte man schon an dem Wagenrennen erkennen. Als der mit seinem Wagen angedüst kam, da haben die von der Mauer geguckt, was ist da los? Ja? Und dann sagt einer von den Leuten, das Rasen dieses Wagenlenkers ist wie das Rasen des Jehus. Der Typ war als enormer, ja, Formel 1 Raser war der bekannt, ja. Und deswegen, Adonai Malach ist praktisch die Ausrufung vom Herrn, dass der Herr die Herrschaft übernommen hat. Diese Jahwe-Königspsalmen, natürlich ist Gott immer König, aber manchmal ist es ja in Frage gestellt. Und wenn dann Leute sich hinstellen und sagen, Adonai Malach, ja, und dann ist das was, Leute. Und lasst mich mal noch einen Psalm singen. Wir singen ja am Ende, aber einer meiner Lieblingspsalmen, von den wenigen Psalmen, die ich auswendig gelernt habe, ich muss es aber ablesen, weil wenn ich das aussinge hier auswendig, für mich selber verhaspel ich mich da nicht, aber wenn ich euch sehe, dann passiert das leicht. Und schlagt mal auf, Psalm 96, das ist so ein Psalm und ihr könnt das ja mitlesen, so in derselben Lesegeschwindigkeit, wie ich da singe, so grob, dann habt ihr den Inhalt vor Augen. Und das habe ich oft gesungen. Also ich habe das vor Pakistan schon gelernt und ich habe das auch manchmal in Pakistan gesungen, diese Sachen, sowohl das Hebräische als auch manche griechischen Texte, die ich aus der Offenbarung auswendig gelernt habe, die Lobpreistexte. Und einmal passierte es dann, wir wohnten im Haus, wir waren in oberen Gefilden und da war eine Familie aus der Schweiz, auch Missionare, die mit Business da waren, die wohnten unten. Und irgendwann sagten sie mal, manchmal nachts um 1:30 oder so, hören wir da von oben so ein Singen, was ist das denn? Und ich habe da immer gesungen, wenn ich wach wurde. Und mir ist mir erst aufgefallen, ich sollte in ein Zimmer gehen, eine Tür zumachen. Bei der Bauweise konnten die ganz unten, es war immer eine Familie mit Kindern, ja. Klingt ja schön. Ach ja, so habe ich meinen Spaß gehabt, schon manches Mal mit meinem Singen, ja. Also jetzt Psalm 96, ich liebe die Psalmen, ja, ich liebe die Psalmen, es ist einfach fantastisch. Und manche Psalmen, die sind halt ganz besonders. So wie dieser Psalm 96. Shirul Adonai Shir Hadash Shirul Adonai kol ha'aretz, Shirul Adonai barechu shemo, baseru miyom yelom yeshuato. Saperu vagoyim kevodo, b'chol amim nifleotav, ki gadol Adonai umehulal meot, norahu al kol Elohim. Ki kol Elohe amim elilim, v'Adonai shamayim asah, ot ve'adar lefanav, Os v'tiferet b'mikdasho, havu l'Adonai mishpechot amim, havu l'Adonai kavod va'os, havu l'Adonai kevod shemo, se'u mincha uvo'u lechatzerotav, hishtachavu l'Adonai behadrat kodesh, chilu mipanav kol ha'aretz, Imru vagoyim Adonai malach, af tikon tevil bal timod. Yadin amim b'misharim, yismichu ha-shamayim, v'tagel ha-aretz, yiram hayam umelu'o, Yalos Adai v'chol asher bo, as yirannu kol atziyar, lifnei Adonai kiva, kiva lishpot haaretz, ishpot tevil betzedek, v'amim be'emunato. Ja, daran habe ich oft meinen Spaß gehabt. Das ist eine Vision, ihr habt das ja im Deutschen mitverfolgt, das ist Weltmission. Ja. Hier ist im Buch 4, der König ist weg, der König auf dem Thron Davids ist weg. Wer ist auf seinem König? Wer ist auf seinem Thron? Gott, der Herr. Und was sagt er? Leute, kommt alle her, bekehrt euch. Ich finde das einfach spitzenklasse. Und das Interessante ist, dass dieser Psalm auch im Neuen Testament so aufgefasst worden ist. Ja, also es ist tatsächlich so, dass Paulus, also aus diesen Jahwe ist König Psalmen, auch missioniert hat. Ja, wenn man guckt in Apostelgeschichte 17, wenn er da evangelisiert in Athen, dann geht er hin und sagt, er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, also die Menschen, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden können. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden von uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Götter seien gleich, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Bußen tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will, den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Und dieses Richten des Erdkreises durch einen Mann, der eine Mann, das kommt da nicht vor, aber die Formulierung ist aus diesem Psalm am Ende, Gott wird kommen und die Erde richten, den Erdkreis richten. Ja. Das heißt, Paulus hat, wie so oft, ganz cool, Jesus von Nazareth als Gott gesehen, der Mensch geworden ist und durch die Auferstehung erwiesen ist als Sohn Gottes in Macht, Römer 1, Vers 3 und 4, und jetzt gesagt, sozusagen Psalm 96 erfüllt sich. Und der König der Welt ist Christus. Wie ja Jesus auch als selber sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ja, der Anspruch der Weltmission, das ist genau Psalm 96, ist da drin. Und das ist ähnlich dieser Gedanke ist ähnlich, Psalm 96, 97, 98, 99, das kommt davor öfters. Aber jetzt nochmal Mose. In diesen Psalmen 93 bis 99, wo das öfters vorkommt, wie gesagt, da hat man interessanterweise auch auf einmal sozusagen im Zentrum von diesen 17 Psalmen, diesen in dem vierten Buch, hat man auf einmal auch wieder den Mose erwähnt. Ja? Ich nehme mal den Psalm 99, ich lese mal dort, Vers 4 folgende, ja? 99, Psalm 9, Vers 4 folgende, die Stärke des Königs ist, dass er das Recht liebt. Du hast bestimmt, was richtig ist, du schaffst Recht und Gerechtigkeit in Jakob. Erhebet den Herrn, unseren Gott, betet an vor dem Schemel seiner Füße, denn er ist heilig. Ja? Und das fängt an, wo das steht, über den König, der es recht liebt, das fängt an mit Vers 1, der Herr ist König. Also das ist wieder dieses, der Herr ist König, ne? Das ist Adonai Malach. Der Herr ist König, darum zittern die Völker. Und dann wird das beschrieben, wie der Herr König ist und er praktisch jetzt die Macht ergriffen hat über die ganze Welt und die Völker merken das und zittern und ihre eigenen Götze sind halt nichts. Und er spricht von dem, von der Stärke des Königs ist das Recht. Also das haben wir oft, Recht und Gerechtigkeit. Und dann Vers 5 folgende lese ich jetzt mal. Erhebet den Herrn, unseren Gott, betet an vor dem Schemel seiner Füße, denn er ist heilig. Mose und Aaron unter seinen Priestern und Samuel unter denen, die seinen Namen anrufen. Die riefen an den Herrn und er hörte sie. Er redete mit ihnen aus der Wolkensäule, sie hielten seine Zeugnisse und Gebote, die er ihnen gab. Herr, du bist unser Gott, du erhörtest sie. Du Gott vergabst ihnen und straftest ihr Tun. Erhebet den Herrn, unseren Gott, und betet an auf seinem heiligen Berge, denn der Herr, unser Gott, ist heilig. Ja? Man hat hier ein, wieder als Inklusio, diesen Aufruf, den Herrn anzubeten, da hat man auf einmal wieder ein paar Gestalten, die wie aus dem Nichts auftauchen. Ja? Ihr habt es gehört, wer das war. Mose, Aaron unter den Priestern, Samuel, das sind die alten Fürbitter. Das heißt, dieses Buch 4, wo der König weg ist und der Einfluss vom Haus David ist weg. Die Krone ist weg, Thron ist weg. Muss jetzt Gott kapitulieren? Fleische piepen. Im Gegenteil. Hier wird Gott als König so stark gepriesen in diesen 17 Psalmen im Zentrum, so ein Psalm nach dem anderen. Erstmal sagt Mose sozusagen, was Sache ist, das liegt alles am Zorn Gottes. Gott ist ewig und eine Zuflucht für alle, die bei ihm Zuflucht suchen. Aber die Menschen sind wie Eintagsfliegen. Und Beständigkeit wird nur verliehen durch Gottes Gnade, also am Ende von Psalm 90, Fürbitte. Und jetzt hat man hier Psalm 99, wo Gott König ist und die Völker zittern. Und dann die Erinnerung, Leute, ihr wisst doch, wie es geht. Denkt an Mose, denkt an Aaron, denkt an Samuel. Wie oft haben die mit ihrer Fürbitte das Gericht Gottes abgewandt. Ja, betet Gott an, er ist heilig, unterwerft euch ihm. Ja, nicht zittern und weglaufen, sondern schmeißt euch zu seinen Füßen und betet ihn an. Ja, das ist Buch 4. Es ist toll, ich finde das cool. Deswegen, ich habe da so ein paar auswendig gelernt, habe die geschmettert. Und wenn du in so einem Land wie Pakistan bist, ja, und dann merkst du, hörst du Anschläge von ISIS in Ägypten und da werden die und die koptischen Christen werden ermordet und so weiter und so fort. Und du hörst in Pakistan, Anschlag in Rawalpindi, ein Bruder ist mit betroffen, er hat Sachen im Rücken. Der Premierminister Nawaz Sharif besucht auch ihn im Krankenhaus und er kam im Fernsehen, da kriegst du gemischte Gefühle, ja. Das ist auf einmal der deine Leute, die du kennst aus dem Gottesdienste, die Mitkämpfer, dass die betroffen sind von den Attentaten. Und da ist die Frage, wie hältst du das aus? Ja. Und da waren mir diese Psalmen und da waren diese Texte aus der Offenbarung, die haben mich hingestellt wieder, ja. Und wenn es nachts um 1:30 war und ich dadurch die Familie aus der Schweiz gestört habe, habe ich dann ja eingestellt. Aber für mich sind die Psalmen, das ist nicht nur ein Buch der Bibel, das ist mein Leben. Es ist, und ihr kriegt das damit mit Freude, ich bin an Gott begeistert. Und ein Teil davon ist aus dem Psalm. Und die Loblieder in der Offenbarung sind ja nur eine Nachahmung der Psalmen. Was die da singen auf Griechisch, das ist ja nur übersetzt aus dem Hebräischen. Ja. Die Kernaussagen hast du hier schon. Das heißt, für mich sind solche Leute wie David und Asaf und die Korachiter, wenn ich das lese, ja, das ist eine Kraft, die hat die Weltkirche erfüllt. Jetzt schon, ich meine, wenn man Israel zur Kirche dazurechnet, was ich ja mache, die Kirche fängt ja nicht mit Pfingsten an, die gibt es ja schon. Der Geist Gottes gab es ja schon vorher für Einzelne und durch die Sache von Stiftshütte und Tempel war Gott präsent, ja, mit der Herrlichkeit Gottes über der Stiftshütte, das konnten die sogar 40 Jahre lang sehen, ja. Und deswegen ist zwar die Katastrophe eingetreten, aber es war nicht das Ende. Jetzt ist interessant, du hast 17 Psalmen, du hast den ersten Psalm, hast du Mose, hast diesen Block von den Der Herr ist König Psalm, hast du auf einmal Mose wieder mit seinem Bruder Aaron und mit Samuel, die ja, das war dasselbe Kaliber, was die Fürbitte betrifft. Ich meine, wenn ihr Samuel lest, ja, der wurde in der Zeit reingeboren als Baby, da ging es doch drüber in Silo. Und Gott hat Silo so zerstört, wie er später Jerusalem zerstört hat. Von daher passt das, ja. Dass Gott ein Gott ist, der schon mehr als einmal das Volk Gottes wieder aus Silo hochgebracht hat. Durch Menschen wie Mose aus Ägypten, wie Samuel, da war die Bundeslade bei den Philistern verloren gegangen, als Silo zerstört wurde. Und Gott hat diese Heiden in die Knie gezwungen, sodass sie gedacht haben, die Lade muss weg, ja, die schicken wir zurück mit dem Gruß, ja, dass wir das anerkennen, dass der Gott Israels zu mächtig ist für unseren Dagon, der auf die Nase fällt und der auf einmal den Kopf abgeschlagen hat und die Hände abgeschlagen, ja. Das sind ja Realitäten, die im Alten Testament erlebt haben. Und deswegen kündigt Buch 4, kündigt die Auferstehung Israels aus dem Exil an, ja. Du merkst, Gott wird wieder seine Boten erwecken. Und das fängt mit Mose an. Und das letzte ist Psalm 106. Und wenn ihr da mal reinguckt, im Psalm 106, da habt ihr wieder so einen Geschichtspsalm, ja. Und dann hat man am Anfang, hat man Halleluja, danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Und ich sage das mal hier, lese das mal Psalm 106 auf Hebräisch, ja, weil so endet Psalm 106. Halleluja, Hodu Ladonai Kitov, Kilo Olam Chasto. Ja? Halleluja, preiset den Herrn, preiset ja. Lobet den Herrn, denn er ist gut und in Ewigkeit währt seine Güte. Hodu Ladonai Kitov, Kilo Olam Chasto. Okay? Und jetzt Psalm 107, Vers 1. Wenn man sich das anguckt, also sozusagen das vierte Buch endet mit dem und Psalm 107, Vers 1. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte werde ewiglich. Und wie klingt das? Das klingt so. Hodu Ladonai Kitov Kilo Olam Chasto. Ja, das klingt doch genauso. Ja. Halleluja. Hodu Ladonai Kitov Kilo Olam Chasto. Dann hat man dieselbe Sache. Und die Kernaussage ist, der Herr ist gut. Man soll den Herrn loben, weil er einfach gut ist. Und da hat man Adonai und hat man Tov. Das ist jetzt ein Beispiel für diese Gematrie, die ich erwähnt habe, wie in Matthäus 1, 14, 14, 14. David, der Name David ist D, also Deutsch D, W, D. 4, 6, 4, 4 plus 6 plus 4 sind, 4 plus 6 sind 10, plus 4 sind 14. Hat den Zahlenwert 14. Das ist wahrscheinlich Absicht, weil von Abraham auf David, von David auf Josef, in Klammern Jesus, den Sohn Davids. Und Adonai ist 26 und Tov ist 17. Adonai Tov, der Herr ist gut, ist 26 plus 17 sind 43. Wahrscheinlich ist das, wenn 147 die Gesamtzahl der Psalmen ist, dann ist das fünfte Buch praktisch gematrisch die Aussage, der Herr ist gut. Adonai Tov. Und die 17 vom vierten Buch, vom dritten Buch sind vielleicht auch Absicht, weil da hat man das Tov, hat man auch, erinnert euch, Psalm 73, Asaf sagt am Anfang, der Herr ist Tov, gut, für alle, die reines, für Israel, für alle, die reines Herzen sind. Das steht im 73 am Anfang und am Ende, das ist das dritte Buch fängt damit an Und dann hast du das vierte Buch, das hört damit auf, mit dem Psalm 116, und das fünfte Buch fängt damit an. Also der Herr ist gut, würde ich sagen, aber das ist jetzt nur so, das ist Spekulation, das kann man als Fußnote gelten lassen. Aber das ist manchmal in der Bibel so, mir ist es aufgefallen, ich bin ja Bibelschullehrer und habe mir viele Bücher angeguckt, die Zahlen 3, 4, 7, 10, 12, das kommt öfters vor. Also sozusagen, das ist klar, dass Bücher so aufgebaut sind. Offenbarung wisst ihr, die 7 kommt oft vor. Ne? Und diese Zahlen haben symbolische Werte. Und beim Gottesnamen, JHWH, gut, das ist klar von den Buchstaben her. Und da kann man manchmal überlegen, ob da was drin ist oder nicht. Aber das ist mehr so Zuckerguss. Das sind nicht die Vitamine. Das Zentrale. Aber es kann sein, dass es da Absicht ist. Aber jetzt hat man, wenn man Psalm 106 anguckt, diesen Geschichtspsalm, da wird die Güte Gottes gefeiert. Und da hat man aber auch eine Reflexion über die Sünden Israels im Psalm 106. Okay? Und dann sagt er, wer kann die großen Taten des Herrn alle erzählen und sein Lob genug verkündigen? Wohl denen, die das Gebot halten und tun immer da recht. So fängt das an. Und ihr merkt, Psalm 106 hat jetzt keinen genannten Autoren. Aber Gott wird gepriesen. Und es ist ein Geschichtsrückblick, ein Stück weit. Und dann heißt es Vers 6, wir haben gesündigt samt unseren Vätern, wir haben Unrecht getan und sind gottlos gewesen. Unsere Väter in Ägypten wollten deine Wunder nicht verstehen, sie gedachten nicht an deine große Güte und waren ungehorsam. Und jetzt wird praktisch ein Geschichtspsalm geschrieben, der gleichzeitig eine kollektive Buße ist, also wo diejenigen, die reden, Buße tun und die reflektieren über die Vergangenheit, was Gott alles an Großem getan hat und wie das Volk trotz der großen Taten Gottes sich falsch verhalten hat. Vers 13, aber sie vergaßen bald seine Werke, sie warteten nicht auf seinen Rat und sie wurden lüstern in der Wüste und versuchten Gott in der Einöde. Er aber gab ihnen, was sie erbaten und sandte ihnen eine Plage. Und sie empörten sich wieder Mose im Lager, wieder Aaron, den Heiligen des Herrn. Da merkt ihr, tauchen auf einmal wieder Mose und Aaron auf, die wir gerade im Psalm 99 zusammen mit Samuel gesehen hatten. Die Erde tat sich auf und verschlang Datan und deckte zu die Rotte Abirams und so weiter. Dann wird das ausgeführt und die Sünde wird weiter erzählt bis Vers 22. Und er gedachte, sie zu vertilgen, Vers 23. Also Gott gedacht, aufgrund all dieser Sünden, sie zu vertilgen. Wäre nicht Mose gewesen, sein Auserwählter. Der trat vor ihm in die Bresche, sein Grimm abzuwenden, dass er sie nicht verderbe. Ja, merkt ihr, der taucht hier wieder auf. Mose taucht auf und genau in der Rolle von Psalm 90, als Mann, der betet. Ja? Und man hat diese Reflexion über die Sünden Israels. Wir sind im vierten Buch. Sie sind sozusagen inhaltlich immer noch im Exil. Es gibt keinen Sohn Davids auf dem Thron, aber Gott ist König. Das macht sozusagen Gott gar nichts aus. Und man hat mit diesen Hinweisen auf Mose am Anfang und hier auch am Ende vom Buch, hat man einen Hinweis, wie wir aus der Sackgasse rauskommen. Es geht um Menschen, die ins Gebet gehen. Dass Gott sein Volk wieder nach Hause schickt. Dass man aus dem Exil zurückkehrt. Dass er den König aus der Linie Davids wieder installiert und dass er die Tür öffnet für den Plan von Psalm 2, für den Plan von Psalm 72, dass die Zeit kommt, wo Gott König ist und die Welt erzittert und sie schmeißen sich zu den Füßen Gottes, weil Gott sich offenbart durch den Sohn Davids. Und dann am Ende vom Psalm 106 geht es so. Ich lese mal ab Vers 41 bis 48, so das Ende. Er gab sie in die Hand der Völker, das über sie herrschten, die ihnen gram waren. Und ihre Feinde bedrängten sie, und sie wurden gedemütigt unter ihrer Hand. Er rettete sie oftmals, aber sie erzürnten ihn mit ihrem Vorhaben und schwanden dahin um ihrer Missetat willen. Da sah er ihre Not an, als er ihre Klage hörte, und gedachte um ihretwillen an sein Bund. Und es reute ihn nach seiner großen Güte, und er ließ sie Barmherzigkeit finden bei allen, die sie gefangen hielten. Also das ist die Erfahrung des Exils, und das geht hier nicht nur um das babylonische Exil, weil dieses, der Einfall der Feinde aus dem Ausland passierte öfters, und es passierte immer wieder, dass man dabei einen Haufen Sklaven mitnahm. Also das geschieht, schauen wir an Babylonien, Sanherib erwähnt das 701 vor Christus, dass er über 200.000 Leute entführt hat. Also bei der damaligen Bevölkerungsgröße ist 200.000 riesig, wenn er nicht gelogen hat. Aber wenn das so viel waren, dann war das eine Riesenkatastrophe. Es war üblich, wenn man also Städte knackte und die feindlichen Armeen besiegt hatte und die alle weggelaufen sind, dass man die hilflosen Zivilisten einsammelte als alles mögliche Sklaven. Und dann ist die Frage, wie geht es ihnen im Ausland, wenn sie entführt werden, wenn sie verkauft werden? Naaman, ne, der hat ein Mädchen, die war einfach verschleppt worden aus Israel. Und die sagt dann, ja, wir haben Propheten in Israel, der kann Aussätzige heilen. Und dann geschieht das ja nachher, ja, aber das ist sozusagen die Kehrseite davon, dass die gläubigen Israeliten, die entführt wurden, Zeuges geben konnten im Ausland. Und das war dann im babylonischen Exil auch so. Und das ist praktisch die Erfahrung, auch schon vorhergesagt in den Büchern Mose, dass wenn sie sich dann bekehren zu Gott und echt zu Gott wenden im Exil, in der Sklaverei, in der Gefangenschaft, da sind sie ja Sklaven, und dass sie dann, dass Gott ihr Geschick wenden kann. Und da sah er ihre Not an, und Vers 46, er ließ sie Barmherzigkeit finden bei allen, die sie gefangen hielten. Und jetzt kommt der Abschluss von diesem Psalm, am Ende vom vierten Buch. Hilf uns, Herr, unser Gott, und bring uns zusammen aus den Völkern, dass wir preisen deinen heiligen Namen und uns rühmen, dass wir dich loben können. Gelobet sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und alles Volk spreche. Amen. Halleluja. Hier ist es nicht rangeklatscht. Merkt ihr das? Der Unterschied von Psalm 89, das ist keine Kritik, das lang geklatscht, sondern das ist einfach nur die Stimmung. Die Stimmung bis zum letzten Vers von Psalm 89 war, du hast diese Riesensachen verheißen, jetzt sieht es völlig anders aus. Bis zum letzten Vers. Und am letzten Vers kommt nochmal der Gelobt sei Gott. Aber hier hat man das vorbereitet. Hier hat man, dass Gott schon im Exil gnädig ist und ihn Gnade gibt dort. Und jetzt der Wunsch am Ende von diesem Psalm, bring uns bitte zurück. Und das Tolle ist, wie Psalm 106 und 107 nicht nur ähnlich anfangen, sondern dass das Gebet vom Psalm 106, der so anfängt, so ähnlich wie Psalm 107 anfängt, dass das Gebet erhört ist. Und im Psalm 107 gibt es einen Haufen Beispiele von Kranken, die in ihrer Krankheit sich zu Gott wenden und gesund werden. Von Leuten auf dem Meer, die fast ersaufen im Sturm und um Hilfe rufen, und Gott führt sie in einen sicheren Hafen. Aber die erste, sozusagen, die erste Dosis von Leuten, die Gottes Hilfe erleben, sind genau die Leute im Exil. Deswegen lese ich jetzt mal den Anfang von Psalm 107. Da merkt man, wie die Bücher sozusagen einander die Hand greifen. Das ist das letzte Buch von Psalm 106, das ist das vierte Buch, und der letzte Psalm von diesen 17 Psalmen endet mit der Bitte, Herr, bring uns zurück. Ja? Und dann kommt der Lobpreis. Aber die letzte Bitte, die ist, Herr, bring uns zurück. Mit der Absicht, dann können wir dich loben, dann sind wir dir treu, dann wollen wir dich verherrlichen. Und das wird erhört im Psalm 107, und da merkt ihr, wie die Psalmen mit oder ohne Überschriften so eine Art Heilsgeschichte erzählen. Ja? Jetzt kommt Israel wieder zurück. Im fünften Buch geschieht das. Ich lese mal, danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. So sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn, die er aus der Not erlöst hat, die er aus den Ländern zusammengebracht hat von Osten und Westen, von Norden und Süden. Das ist nicht nur Babylon, das ist in jede Himmelsrichtung. Ja. Die Irre ging in der Wüste auf ungebahnten Wege und so weiter. Aber es ist hier, der Anfang ist, ja, wer soll dem Herrn danken? Die Leute, die er zurückgebracht hat. Das heißt, Psalm 106 am Ende ist dafür, dass Gott sie zurückbringt, und dann beginnt Psalm 107, genau wie im Wesentlichen wie Psalm 106, aber dann, jetzt brauche ich wahrscheinlich Hilfe, der hat den, einmal nur weiterklicken. Das ist dann das Letzte. Das lasse ich dann, ich muss hier nämlich weiterklicken. Ja, danke. Oh, das kann man gar nicht sehen. Tut mir leid, das war sozusagen auf meinem Computer besser sichtbar. Könnt ihr das sehen? Okay, das ist nicht die volle Katastrophe, aber ich muss so nah rangehen. dass ich das sehen kann. Auf der Folie, wenn man sich das downloadet, kann man das dann sehen. Das ist der Vorschlag von Cordova. Ich habe dann beim nächsten Slide die Referenz angegeben. Also wenn man sich das runterlädt, hat man dann auch den Hinweis, wo das ist. Und zwar Psalm 107 bis 150, habe ich ja gesagt, mache ich heute nur kurz den Überblick und morgen predige ich über einen dieser Psalmen. Und das ist also so aufgebaut, ich nehme meinen Teil, da kann ich ja den, kann ich ja das Teil hier nehmen, um zu zeigen. Ja. Also hier hat man das Wort lobt, auf Hebräisch Hodu, in Psalm 107. Und das wechselt ab. Also man hat lobt, 107, und hier hat man auch lobt, 118. Und dann hat man hier eine Gruppe von 111 bis 117, die fangen an mit Hallelu, lobet, lobet. Und dann kommt den Herrn oder so. Und dann hat man hier unten, also am Anfang hat man Psalm 107 bis 117, hat man so eine Gruppe, die fängt an mit lobt. Dann hat man ein paar von David, auch den Psalm 110, den ich morgen nehme, also Vers 1 nehme ich im Wesentlichen. Und dann hat man eine Gruppe, die wurde beim Passafest später gesungen, also auch von Jesus und seinen Jüngern, Psalm 113 bis 118, also nicht identisch mit den Zahlen hier. Da kommt das Hallelu vor und dann endet es hier nochmal, hier in 118 kommt noch der Anfang mit Hodu, lobt. Und hier hat man das auch, hat man Hallelu, Hodu, Hallelu, also preist, lobt, preist. Das scheint Absicht zu sein. Man hat am Anfang das Loben und das Hallelu mehrfach und am Ende hat man auch eine Serie von diesen Psalmen 146, 47, 48, 49, 50. Das singen wir gleich, den letzten, wo Gott gepriesen werden soll. Und man hat David am Anfang und David am Ende. Es ist interessant, dass der einzige Autor neben Salomo, der hier noch erwähnt wird, und sozusagen Asaf und die anderen sind alle weg und man hat hier noch David und Salomo, also das königliche Haus, meldet sich in den Verfassern wieder. Es ist wieder da. Und das Interessante ist, vom Block her, Cordova sagt, 119 ist sozusagen, es gibt zwei Psalmen, die in der Mitte stationiert sind, die herausragend sind. Psalm 119 erschlägt alles durch seine Länge. Es ist das längste Buch der Bibel. Alle Konkurrenz ist da weg. Und der Psalm 119 ist so lang, wenn man die Verse zählt, das entspricht etwa den ganzen Wallfahrtsliedern hier. Das sind Wallfahrtslieder, immer, wo immer heißt Stufenlied von 120 bis 34. Und das geht bei Psalm 119 um Gottes Offenbarung, so ähnlich wie in Psalm 1 und Vers 19. Das sind die drei Tora-Psalmen. Und hier geht es um die Wallfahrt nach Hause zu Gott, also auch zum Tempel, der wieder aufgebaut ist, inhaltlich hier im fünften Buch. Das Haus der Familie Davids ist wiederhergestellt, es ist präsent in dem Psalm und das Haus ist sozusagen da und lädt ein, dass man wiederkommt. Und im Zentrum von diesen Psalmen hier bei den Wallfahrtsliedern hat man den Psalm von Salomo, wenn der Herr nicht das Haus baut, zu arbeiten, umsonst daran bauen und so weiter. Also gut aufgebaut und man merkt hier, hier ist die Hoffnung auf den Messias wieder da und man hat solche Psalmen, die messianisch gedeutet werden im Neuen Testament, wie Psalm 110, darüber morgen, Psalm 118 und auch bei den David-Psalmen nachher gibt es entsprechende Aussagen. Okay? Und jetzt singen wir noch das von dir vorgeschlagene Lied.